Redverschluss. Ah.
Biertaucher Podcast Nummer 14.
Gluck, gluck, gluck.
Richtig. Mit und überhaupt.
Mit Gregor Breton.
Und Horst Jens. Ah, wieder so ein Hundstag heute.
Absoluter Hundstag. Hast du gesehen, Hundstage?
Ja, vom Uri Seidel. Uri Seidel hat überhaupt ein paar Spitzenfilme gemacht. Bin ich ein großer Fan davon. Themen.
Themen heute OLPC, Laptop per Child, ein langes Interview mit Christoph Derndorfer, habe ich gestern schon gemacht und wird eingespielt, leider mit nicht so toller Soundqualität, weil ich dein Mikro nicht gehabt habe.
Ja, dann brauchst du ein gutes Setup. Also ich habe jetzt aufgenommen, ja, beim Bitcoin-Stammtisch, übrigens meine große Schuld, dass ich das noch nicht veröffentlicht habe, bin gerade beim Schneiden und bin eh fast fertig, also morgen oder übermorgen werde ich dir das per Dropbox zukommen lassen.
Super.
Und da hat das aber spitze funktioniert, also ich war ganz begeistert.
Mit dem Mikro?
Also ebenbürtig eigentlich mit dem Mikro. Nein, ich habe
mit dem Handy.
Mit dem Handy.
Cool.
Also anscheinend dürfte Motorola sich da nicht lumpen haben lassen.
Motorola. Hast du so ein Außenmikrofon verwendet oder einfach nur das Handy?
Einfach nur hingeklatscht. Super. Ich meine, das Einzige, was man aufpassen muss natürlich irgendwie, ist, wenn man es in die Hand nimmt und so, dann wenn es auf Lautstärke gestellt ist, hat man natürlich total irgendwie. Aber ich habe es versucht in Ruhe zu lassen und es sind ganz schöne Aufnahmen.
Cool, das heißt, das ist Premiere, heute erste Biertaucher-Folge mit zwei Einspielungen, ne?
Ja, mit zwei Einspielungen, ja. Oder wir können es auch getrennt machen. Machst du noch vor, deine Extra-Files eine Extra-Sendung zu machen?
Ich habe die Extra-Files alle auf die Homepage drauf dann.
Okay.
Und wer will, kann sie sich dort anschauen, aber sie tauchen jetzt nicht im Feed auf, weil sie zu klein sind dazu eigentlich.
Hast du nicht zusammengestoppt. Und ich muss mir das mal anschauen. Hast du dazu geschrieben bei den einzelnen Soundfiles?
Alles dazu geschrieben.
Ja, da bist du immer.
Also für Leute, brav, die unsere eigene Homepage anschauen, die kennen sich da voll aus.
Sind dabei.
Nein, ich habe immer noch nicht fertig geblockt vom CC Camp. Ich habe jetzt über den letzten Tag zu ihm geschrieben, aber ich muss noch die ganzen Fotos reintun und Videos und verlinken. Also
Wahnsinn, da arbeitest
wahrscheinlich erst
das
in
echt
zwei
ab.
Wochen. Ja, ich habe jetzt nicht so viel dran. Ich sitze gerade an meiner Steuererklärung. Blockiert mich. Aber morgen bin ich ein freier Mann.
Morgen.
Habe ich meine Pflicht getan.
Ja, ich habe noch nur so ein bisschen Hausmeister-Themen. Weil wir letztens vor zwei, drei Podcasts haben wir gesprochen über einen Podcast, den uns der Thomas Berl empfohlen hat. The Moth heißt er.
Genau, ja.
Und
da hast du jetzt reingehört?
Ja, da habe ich jetzt reingehört. Cool. Und ich habe das damals ein bisschen falsch erzählt, weil es hat geheißen, es sind Leute, die Geschichten erzählen und das so. Es stimmt schon, aber es ist ein bisschen ein anderer Dreh. Es ist nämlich so, dass The Moth, da gibt es Veranstaltungen. Das heißt, die Leute, die ihre Geschichten erzählen, stehen auf einer Bühne und erzählen es einem Publikum.
Ja, das ist ja auf der
Homepage. Ja, genau. Das hab ich habe nur kurz mal drüber geschaut und habe gedacht, sie werden Leute auf der Straße interviewt.
So.
Und dieses Setup hat eigentlich was ganz Schönes, weil sie dauern nicht lange, die Podcasts. Das sind 15 Minuten.
Ja.
Notwendig ist, dass die Geschichte wahr ist. Also es muss eine wahre Geschichte sein.
Und die Leute erzählen die selber, sie erzählen ihre eigene Geschichte sozusagen,
dem Fremden. Genau, sie erzählen ihre eigene Geschichte und das Spektrum ist da ganz frei. Also es ist von wirklich harten Geschichten, von Leuten, die ins Gefängnis kommen beispielsweise, bis zu traurigen Geschichten, wenn jemand gestorben ist oder einfach Anekdoten
haben. Und wie lang sind die Geschichten?
So um eine Viertelstunde herum.
Viertelstunde, okay.
Das. Und ich finde das fein, mich erinnert das ein bisschen so, die Amerikaner können, mir fällt das immer auf, wenn ich bei Kongressen Amerikaner vortrage, die haben einen gewissen Fluss, einen Schmäh.
Sie auch lernen uns
so,
auch in der Schule
Gegensatz zu uns. Und das merkt man total und da gibt es wirklich ein paar feine Geschichten. Also mich hat das erinnert an einen Film Smoke von Paul Auster, wo es auch eigentlich ums Geschichtenerzählen geht. Und wenn man sich so ein paar Mal Zeit nimmt und sich ein paar Sachen raustippt, dann gibt es da echt kleine Perlen. Also ich habe zum Beispiel gefunden, das hat meinen Wohnungskollegen besonders gefreut, von einem Mitglied der bekannten Popgruppe TV on the Radio, der eine Geschichte über sich und seine Tochter erzählt.
Bei dieser The Moth.
Genau, im Rahmen von The Moth. Und da geht es eigentlich nicht um viel. Eigentlich erzählt er nur, wie er Schwierigkeiten gehabt hat in der Schule, weil er so langsam war und es ist schon ausgeschult und es seiner Tochter ähnlich geht und so. Aber wunderbar erzählt. Also das hat mir echt gefallen.
Ja. Und es gibt kein generelles Thema bei den Geschichten, außer dass es aus dem echten Leben ist sozusagen.
Mir ist noch nichts aufgefallen. Mhm. Also was mir aufgefallen ist, dass oft die Leute, die auf der Bühne stehen, sie sagen halt dazu, was sie machen. Mhm. Oft sind so Journalisten oder aus dem Medienbereich. Also anscheinend gibt es da diese Veranstaltungen im Magnet. Ja, spielt sicherlich rein. Ja. Das merkt man auch.
Das ist eine nette Sache. Sollte man mal wenn wir dann so groß sind und wichtig, dass wir ein Live-Publikum haben, sollten wir dann so einen kleinen Abklatsch davon machen beim Brunnen.
Ja.
Apropos Brunnen, wir sind heute nicht beim Brunnen, deshalb auch kein Plätschergeräusch.
Stimmt.
Ich habe letztes Mal so sexistische Bemerkungen gemacht, die sind der Zensurschere zum Opfer gefallen, zum Krieger. Außerdem war der Ton sehr verrauscht am Schluss,
du
wegen
bist
Wind.
Locker über meine Fremdschamgrenze gegenüber spaziert.
Und deshalb haben wir heute kurzfristig eine andere Location gewählt. Wir sind jetzt über den Dächern von Wien.
Ja, Wahnsinns-Ausblick, also echt toll.
Aber ich nehme an, nächste Woche werden wir wieder zum Brunnen gehen, ne?
Ja, Brunnen ist ein Klassiker, oder? Das ist
schon,
unsere Lieblingsgeräusche,
oder? Mir geht schon das Ja, ich habe was zu erzählen. Ich habe ein Free-to-Play-Spiel gespielt unter Windows.
Mhm.
Und zwar Battlefield.
Battlefield, das sagt man doch. Das
ist Battlefield ist so ein riesiger Ego-Shooter.
Okay.
Und den habe ich mir damals auch gekauft. Vor ein paar Jahren war es Battlefield 2 herausgekommen. Das war wiederum der Nachfolger von Battlefield 42, also es ist so ein Multiplayer-Ego-Shooter, wo du im Netz gegen andere Leute eben spielst auf einem so einen Kriegsschauplatz und...
Historisch? Also wo ist es zeitlich?
Ja, sagen wir so, das 42er-Setting, das war halt so nachgemacht zu so pazifischen Inseln, wo die Amerikaner gegen die Japaner kämpfen. Und das Besondere an der Serie ist, es gibt halt nicht nur Infanteristen mit Gewehren und so, sondern es gibt auch Flugzeuge, die du besteigen kannst und pilotieren. Also du hast praktisch einen eingebauten Flugsimulator, einen kleinen Kampfflugsimulator. Es gibt dann Geschützstellungen, wo du versuchen kannst, auf diese Flugzeuge zu schießen. Es gibt Autos, die Maschinengewehre haben und es gibt Panzer.
Das alles fahren, was da so rumsteht.
Ja, aber meistens lebst du nicht lange, sondern es geht halt darum, dass du im Team versuchst, teamfähig zu sein und gewisse Flaggenpunkte zu erobern und zu halten. Und wenn du nur solo Rambo-mäßig herumgehst, hast du meistens keine Chance.
Ja.
Und es gibt sogar, also bei den Spielen gab es immer einen Singleplayer-Modus auch, wo du dann gegen computergesteuerte Bots spielst.
Mhm.
Und wie gesagt, da gab es Battlefield 42, dann gab es Battlefield Vietnam und dann eben Battlefield 2. Das hat so eine Art Amerika gegen China, Amerika gegen Russland, Amerika gegen, gegen Arabien-Setting gehabt, so ganz,
natürlich.
Ganz realistisch, also Irakkrieg-mäßig. Ne? Und das habe ich eigentlich vor ein paar Jahren recht gern gespielt, war also ein typisches Ego-Shooter-Spiel. Und jetzt dem Trend Folge leisten, dass jetzt Free-to-Play immer wichtiger wird, also dass der klassische Softwareverkauf nicht mehr so funktioniert, sondern dass die Leute das gratis mögen und dann vielleicht bereit sind, für Inhalte online zu zahlen, gab es dann Battlefield Heroes. Das ist, glaube ich, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr rausgekommen.
Schön.
Das war auch so ein Battlefield-Setting. Hast also auch mit Infanteristen oder Flugzeugen oder Panzern gegeneinander gekämpft, Multiplayer-mäßig.
Ja.
Aber das Besondere war halt, es war so ein zweites Weltkrieg-Zeichentrick- Setting. Also
Zeichentrick
die, sagen wir cartoonmäßig. Die Figuren haben nicht besonders realistisch ausgeschaut, sondern eher sehr cartoonmäßig. Auch die Panzer waren nicht so sehr detailliert, sondern so ein bisschen
Cell-Shading-Style?
Nein, einfach so ein bisschen simpel, mit wenigen Polygonen und so. Das Ganze hat so ein bisschen ausgeschaut wie diese Tim und Struppi Comics, also von dem Stil her, ja, circa. Also du hast gemerkt, es war ein abstrakter Shooter. Naja, und ja, das habe ich kurz gespielt, hat mich aber irgendwie nicht besonders fasziniert. Immer wenn es wirklich spannend ist, kracht die Internetverbindung zusammen und so. Und ja, und jetzt ist eben, weil jetzt ist gerade in der Mache Battlefield 3, da gibt es jetzt überall die ganzen Promo-Videos und so, das ist ein kommerzielles Spiel, das demnächst herauskommt, das ganz, ganz toll wird. Und jetzt haben sie Battlefield 2 sozusagen als Free-to-Play-Spiel veröffentlicht, das heißt, es ist nur Battlefield im Netz. Und ja, das ist eigentlich dafür, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, sehr, sehr gut gemacht.
Ich bin schon mal so über was gestolpert. Ich glaube, Rockstar hat das schon mal gemacht mit, also es haben sicher mehrere gemacht, aber Rockstar mit GTA 2 oder so.
Ja.
Das haben sie dann auch zum
Herunterladen
gehabt. Das war, fand ich
aber das
ganz
war
gut.
Nicht ein Netzspiel, sondern das hast du immer noch herunterladen müssen und auf deinem Computer installieren.
Das war ja.
Ja.
Stimmt.
Und dieses Battlefield im Netz eben jetzt, da musst du zwar ein paar Dateien runterladen unter Windows, aber im Prinzip spielst du es über deinen Browser. Also dein Browser startet dann eine Anwendung, die er sich vorher runtergeladen hat.
Was ist denn das? Ist das Java Applet? Oder?
Nein, ich nehme an, es ist einfach ein Windows Binary Source, das erst das runtergeladen wird und das der Browser dann aufruft. Aber trotzdem, du spielst es rein im Netz. Und das, wie soll ich sagen, also es war jetzt mein erster wirkliches tieferes Eintauchen in so ein Free-to-Play Spiel und die versuchen jetzt halt dann für jede Kleinigkeit Geld zu machen.
Ne? Na klar.
Das heißt, im Original Battlefield hast du zum Beispiel einen Panzer steuern können, hast die Kanone steuern können und hast aber auch koaxial ein Maschinengewehr gehabt, also alle Nicht-Ego-Shooter-Spieler den Cross sitzt sowieso. Ne? Und du hast einfach mit der linken Taste die Kanone bedienen können und mit der rechten das MG. Jetzt bei einem freien Battlefield kannst du zwar die Kanone bedienen, aber du musst dir erst sozusagen das verdienen, die Fähigkeit, dass du auch das MG bedienen kannst.
Ja? Wie macht man das? Oder,
ja, indem du lang genug spielst und Punkte erreichst, zum Beispiel indem du deinen Kameraden hilfst oder Ziele markierst oder einfach im Spiel bist.
Punkte sammelst, ja.
Punkte sammelst und musst sozusagen jede Kleinigkeit, zum Beispiel, dass du Granaten schmeißen kannst, was normalerweise immer standardmäßig dabei ist, musst du dir hier erst freischalten. In mehreren Stufen sogar. Und jetzt gibt es halt entweder du spielst lange und brav und viele Zeit und hast dann langsam diese Fähigkeiten oder du überweist einen kleinen Betrag. Ne?
Stichwort kriegst dafür Micropayments.
Micro, ja, gar nicht so micro. Also ich glaube 10 Dollar war der Mindestbetrag.
Was? 10 Dollar?
Ja, und dafür kriegst du dann irgendwie 1000 Battlefield Coins, ne? Und die kannst dann für diverse coole Uniformmützen ausgeben oder für mehr Experience, also dass du nicht so lange warten musst. Ja. Oder dafür, dass du irgendein ganz tolles Sturmgewehr, was du so nur nach ganz vielen Spielen kriegst, schon einmal für einen Tag ausprobieren darfst und dann halt der große Held bist und alle anderen
im Internet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von diesem kleinen Zahlungsmodell irgendwie so begeistert bin. Also bei Android ist es so, dass bei vielen Spielen kannst du es nicht unterscheiden und die kommen so, ja, kostenlos, lad mich runter und du hast Spaß und so, und ab Level 2 begannen sie dann schon irgendwie.
Das Konzept hat es ja früher schon gegeben, das hatte Crippleware geheißen. Ne? Das war ja das erste Shareware-Modell überhaupt, wo du, war ganz toll, ja, du darfst mich kopieren und nach Level 2 oder 3 hättest du dann halt irgendwie einen Code kaufen sollen.
Besonders fies ist jetzt auch bei diesen Handyspielen, dass du so kriegst Punkte dafür, wenn du drüber twitterst und so. Da gibt es direkt in-App so, sag's weiter und tust auf Facebook und spam deine Freunde
dazu. Ein Geschäftsmodell für einen Biertaucher-Podcast draus lukrieren, indem wir jetzt über sowas reden?
Ich weiß es, müsste es machen. Vielleicht, wenn dann in Kombination mit Bitcoins natürlich.
Okay, also ich glaube nicht in Afrika. Mein allgemein verachte ich ja so unsaubere Promotion-Geschichten, außer es ist für mich selber.
Genau, kann man
weil wir berichten
mal
ja objektiv
sein.
Darüber, dann kann man. Und ja, die haben jetzt wirklich gezahlt. Naja, wie gesagt, war meine erste jetzt Erfahrung mit diesem ganzen Modell, dass man sozusagen für jede Kleinigkeit zahlen muss oder eben, das muss man schon sagen, dafür, dass das eigentlich ein recht teuer produziertes Spiel ist. Du kannst es gratis spielen und du kannst auch, sie haben das glaube ich relativ fair gestaltet, alle Sachen kannst du dir auch erspielen, wenn du halt Zeit statt Geld investierst. Ja. Ne? Musst halt nur länger warten. Bin gespannt, ob dieses Geschäftsmodell funktioniert. Ne? Es ist halt nicht Open Source, aber es ist immerhin schon einmal.
Was man so liest und so, sind glaube ich diese Modelle gerade ganz, ganz groß im Kommen.
Ja, das heißt ja nicht, dass sie bleiben. Ne? Ich weiß, bei der
Game-Konferenz
in Köln oder so, das ist ganz alles so Free-to-Play und Free-Content und so. Aber
mal schauen,
ob das nur eine Mode ist oder sich durchsetzt.
Ja, ich bin ja schon lange ausgestiegen aus dem Ego-Shooter. Nämlich genau bei dem Punkt, das kann ich dir nämlich sagen, wo man eine Maus zur Hilfe, zur Steuerung von Ego-Shootern gebraucht hat, um einfach schneller zu reagieren. Weil früher bei den allerersten, die konntest du rein über die Tastatur steuern.
Okay.
Und in neuen brauchst du diese freie Bewegung. Und mir war das aber so unsympathisch, weil du kriegst so eine Unruhe beim Zuschauer, macht das auch schon so wahnsinnig. Und da habe ich dann gesagt, also das letzte Spiel, das ich gespielt habe, glaube ich, in Sachen Ego-Shooter, war so ein Alien-Story-Sache. Marathon hat das geheißen. Mhm. Habe ich ganz gern gespielt, aber das war auch das letzte.
Ja. Das Interessante ist ja an diesen im Internet frei spielbaren Ego-Shootern, dass die ganze PEGI-Kennzeichnung und so, das alles ja keinen Sinn hat. Wenn du derzeit beim Saturn ein Spiel kaufst als Minderjähriger, ne, dann kann es da passieren, dass der Verkäufer dir das nicht gibt, weil da drauf steht eben ab 16. Da gibt es so Kennzeichnungssysteme. Ne?
Natürlich.
Und dann ärgern sich die Jugendlichen, ne? Aber jetzt
ist free to, auch in diesem Sinne free to play.
Es wird sicher wieder die Internet-Zensur-Debatte extrem befeuern, ne? Weil unsere Kleinkinder, Dreijähriger, spielt Ego-Shooter, Zensur.
Stichwort Killerspiele.
Killerspiel für Dreijährige. Genau. Aber wirklich, ich weiß nicht, ob ein Dreijähriger sich das schon selber downloaden könnte. Besonders schwierig ist es nicht. Der muss eigentlich nur beim Browser auf einen Knopf klicken.
Mittlerweile. Die nächste Generation.
Ja. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich war ganz beeindruckt, in welcher Qualität das derzeit schon geht.
Okay. Noch mehr zu dem Thema?
Nein, eigentlich nicht.
Okay, dann kann ich ja loslegen.
Ja, vielleicht ein Nachtrag, ja, das Ganze war nicht Open Source Spiel. Es gibt zwar Open Source Ego Shooter, aber das war jetzt einmal rein Closed Source
kommerziell. Was ist der coolste Open Source Ego Shooter, der da so einfällt jetzt spontan?
Open Source, es gibt einen, der heißt, den ganzen Namen weiß ich jetzt nicht auswendig, aber wenn du bei Ubuntu einfach schaust unter Ego Shooter, kriegst du eine ganze Auflistung.
Im Software Center
von. Im Software Center oder im Synaptic. Ja, und sind eigentlich alle ganz, ganz okay.
Ja.
Aber haben halt nicht das jetzt wie Battlefield oder noch nicht, ne?
Ja, Open Source und Spiele.
Du hast gehackert wieder mal oder?
Nein,
du
hab hast Planeta Affen geschaut. Ich habe die letzten 14 Tage war ich am Planeta Affen. Also gehackert, ich wollte ja eigentlich hackern. Ich habe das letzte Mal schon angekündigt. Ich habe mir einen Küchenkastelrechner, ich habe einen Aspire One, das ist ein Netbook der allerersten Generation.
Ja, das habe ich.
Toll, haben sie groß angekündigt, auch mit SSD reingeschraubt, aber die SSD ist, glaube ich, eher ein USB-Stick, den sie aus dem Kaugummi-Automaten gezogen haben. Das ist unendlich langsam.
Ja.
Was für Testzwecke aber gut ist, weil du kannst sehr gut Bootzeiten vergleichen. Und da habe ich bis jetzt immer, zuerst habe ich, wie hat das geheißen, Crunchbang Linux gehabt. Das ist eine sehr...
Crunchbang?
Crunchbang Linux. Das ist cool, das gibt es jetzt auch noch. Das ist super durchdesignt, auf super nerdig. Also kommt mit einem wunderschönen Artwork dabei und es macht auch diese Star Trek-Düdelgeräusche, wenn es hochfährt. Und es schaut wirklich hübsch aus und ist auch sehr schnell. Das habe ich ganz am Anfang gehabt. Und dann wollte ich es nochmal abspecken. Also da war mir schon der ganze Desktop und oder Window-Manager schon zu viel. Und dann habe ich lange Zeit Migo verwendet.
Migo am Netbook?
Ja, Migo gibt es einen Netbook. Okay? Ja, gibt es und ist okay, ist voll okay.
Also hast du kommt ein Handy-Betriebssystem, das nicht telefonieren kann?
Naja, es ist ja so, dass sie eine eigene Netbook Edition draußen
haben.
Und da hast du in Wirklichkeit, ist das ein Desktop, hast du oben in der Leiste verschiedene Tabs angezeigt.
Ja.
Und da haben sie Bereiche, wie zum Beispiel den Chatten, also People, da kannst du mit Leuten reden, oder Internet, da hast du den Browser und Medien, da kannst du den Videoplayer starten und so. Alles im Fullscreen-Modus und sie haben sich schon ein bisschen was überlegt. Das ist auf Qt-Basis und es war ganz hübsch. Ich, der schon so lange das benutze, sehe schon die rauen Ecken darunter.
Ja, ja.
Also wenn du jetzt Software nachinstallieren willst, gibt es schon oder so, aber dann steigst du halt wieder auf einen Paketmanager runter, der für jetzt einen, sage ich mal, Otto-Normalverbraucher nicht so hübsch anzusehen ist. Und sie haben auch keinen Upgrade-Pass. Also wenn jetzt wirklich eine große Versionsnummernsprung ist, dann bist du gezwungen, dir das ganz neu vom USB-Stick wieder drauf zu tun. Und vor, weiß ich nicht, jetzt einem Monat habe ich mir gedacht, bin ich lustig und spul mir Chrome OS drauf und da bin ich den Test ja eigentlich noch schuldig. Das habe ich jetzt schon drauf. Ich habe ja gedacht, dass ich werde jetzt hingehen zur Google Homepage und dann wird der rote Teppich ausgerollt. Ja. Bitte Installationsimage. Wollen Sie nicht. Warum? Weil Google ja die Strategie fährt, wir bringen die Hardware mit der Software als Einheit heraus. Mhm. Also es gibt kein per se Installationsimage von Google selber, dass du auf das Netbook hauen kannst.
Erinnert mich so an Apple, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall. Und ich finde es aber nicht schlecht, weil zum ersten Mal ist ja Linux basiert. Das Ganze ist ja eigentlich eine abgespeckte Linux-Distro, sage ich jetzt mal. Und wenn das jetzt mit Einheit, mit Hardware und dem Google Power dahinter ist, ist es schon nicht uninteressant. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe mir ein Image gecheckt, es gibt einen Typen, der heißt Hexen oder so und der zieht sich täglich vom GitHub direkt von Google die neuesten Builds herunter und bietet das auf seiner Homepage als Download an und dann ziehst du dir das irgendwie auf den USB-Stick als Live-Image und dann kannst du
das heißt, Google macht nicht einmal Live-Images zum Installieren.
Schau mal nach, vielleicht findest du mittlerweile was. Ich habe jetzt keine Homepage von Google selber gefunden, wo ich so download und probier's aus und schau's dir an. Ja, und das spürt man natürlich auch insofern, dass gleich einmal das Mauspad von mir nicht gescheit unterstützt wird und das Tappen nicht funktioniert. Und das ist halt schon das raue Ende, wo ich am Anfang angestanden ist, weil man sich einloggt, dann gibt es einen Wizard und der sagt, tapp doch mal auf deinem Touchpad, dann wirst du sehen, wie es funktioniert.
Welches Touchpad?
Ja, und ja, es funktioniert halt nicht und kann ich sicherlich umgehen und auch einen neuen Bildraum spielen, muss ich aber erst machen. Also ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt mal lasse. Vielleicht probiere ich jetzt noch kurz ChromaOS aus, aber ich möchte eigentlich die neue Version von Migo ausprobieren, weil die haben so, waren jetzt eigentlich relativ tapfer und haben jetzt noch einen großen Release rausgestoßen irgendwie, nach der ganzen Crash-Geschichte, wo Nokia sie total hängen hat lassen und so.
Seht darum und sehen so, dieser Manager wird vorübergehen.
Ja, ja. Hoffentlich wird sich so, naja, muss mal schauen, wie es Nokia gehen wird. Ich enthalte mich da jeglicher Aussage zurzeit, sich zur Mobilfunkindustrie zu äußern.
Und, also wie gesagt, und du hast es jetzt zusammengebracht, ChromaOS auf deinem Netbook zum Laufen zu bringen.
Ja, genau.
Und jetzt tust du aber Migo drauf.
Ich tue jetzt Migo drauf, ja, weil wie gesagt, wenn man sich einloggt, ist es ein Wizard und da müsste ich mich rumspielen, dass das dann irgendwie funktioniert. Ein Guest-Account habe ich ausprobiert und es gibt halt jetzt nicht so viel Aufregendes zu berichten, außer dass es ein Fullscreen-Browser ist und dass die obere Fensterleiste zusätzlich mit Statussymbolen für WLAN und so zugeknallt ist und dass selbst wenn du auf Settings gehst oder so, verlässt du den Browser nicht, sondern das ist eine eigene Browser-Sache.
Also der Browser ist alles und das Betriebssystem ist dein Diener.
Richtig, genau. Deswegen hat es mich ja eigentlich auch als Küchenkastler-Rechner irgendwie gereizt. Ja. Da wollte ich das Minimalste vom Minimal. Aber es hat mich schon, ich meine, allein die Bootzeit spürt man ja auf dieser langsamen SSD.
Das muss ich natürlich nicht so fragen, toll. Wozu brauchst du einen Küchenkastler-Rechner?
Ich weiß nicht, ich habe den Netbook damals geschenkt bekommen und habe mir dann irgendwann ein anderes Netbook und weißt du, dann stapelt sich das so und in einer WG, weißt du, wenn man kocht oder ja, wenn man
vom,
in der Ding ist.
Vom Workflow oder vom Funflow, wie kann ich das verstehen? Also da hausen deine WG-Bewohner, die sicher alle ihre super Hardware haben in ihren Zimmern und ab und zu streifen sie auf der Suche nach Bier oder Joghurt in die Küche und kommen dann drauf, jetzt war ich schon wieder 3 Sekunden nicht online und schnell, und Küchenkastelrechner und schnell
checken. Erstens ist unsere Hardware nicht so teuer, sondern eher gut ausgenutzt, was eine gute Geschichte ist. Und zweitens ist es so, naja, wenn man ein Rezept nachschauen möchte, kann man sich da kurz mal informieren und Musik hören. Musik hören, Podcast hören.
Und also praktisch auch dient als Küchenradio sozusagen.
Natürlich, wir haben eine kleine Klinke, haben wir die Boxen, kann man dran anschließen und kann man dann Musik hören. Deswegen haben wir es.
Eine schlaue Idee.
Ja, das war das eine. Jetzt bin ich da voll abgeschweift. Hm?
Kein Problem. Ich würde sagen, tun wir unsere 2 Einspielungen nochmal ankündigen. Christoph Gerdorfer vom One Laptop per Child Projekt.
Ja, genau, aber die zweite Einspielung muss man vielleicht kommt die erst im nächsten Podcast. Ich muss
komme sicher nicht vor Donnerstag früh dazu.
Ah, okay, das schaffst du. Ja, dann schaffe ich das. Ja, dann kündige ich es auch gleich an.
Bitcoin-Stammtisch endlich.
Ja, endlich. Ja, es ist jetzt echt schon. Es brodelt ja bei den Bitcoin-Leuten und so. Ich muss beim nächsten Treffen werde ich wieder mal dabei sein.
Ja, und hast du jetzt Bitcoins? Letzte Woche hast du noch keine gehabt.
Ich habe noch nie. Ich muss so sagen, ich war erstens Flatter und zweitens, muss ich gestehen, war ich jetzt bei den Hundstagen, war ich warst wenig vom Rechner.
Okay. Erzähl von deinen Flatter-Erlebnissen als Neuling. Hast du mich schon geflattert?
Ich habe dich schon geflattert, ja. Juhu. Ich habe dich geflattert, ja, ganz
danke,
klar.
Danke, Gregor.
Ich habe auch schon diverse Leute geflattert, die auf Twitter sind. Ja. Die müssen sich aber selber abholen, weil es gibt zwar die Funktion, dass man denen mitteilt, dass man sie geflattert hat, aber nur als öffentliche Antwort. Und ich will das eigentlich nicht. Mhm. Ich würde es gerne als Direct Message sagen, so, dass es persönlich ist. Und ich habe es nicht gesehen. Du, wenn ich auf
aber mir ist das zugegeben. Du kannst ihnen doch ein Direct Message schreiben.
Man kann es eigenständig machen, aber
ja,
von der Plattform.
Es war gar keinen Knopf.
Okay, ja, genau. Okay. Das wollte ich.
Ja, die wollen das wahrscheinlich öffentlich, damit.
Natürlich, Flatter bekannt wird, ja. Ja, und ansonsten Flatter, ich habe einfach viele meiner Podcasts mittlerweile als Subscription drinnen. Ich habe ja schon eher erzählt, ich bin eher der Subscription-Typ. Und da habe ich schon
Flatter subscribed, die kriegen jetzt ein regelmäßiges Einkommen dank dir.
Ja, richtig, genau. Alle auf 12 Monate.
Also super.
Und die werden jetzt eifrig befragt.
Ich nehme an, dein Flutter-Budget ist derzeit auch 2 Euro pro Monat? Oder?
Nein, ich habe es jetzt mal auf 5 Euro.
Wow,
5 Euro pro Monat.
Du stichst mich ja voll aus.
Ja, ich habe mir jetzt gedacht, jetzt für einen Einstieg, ich bin motiviert und ich meine, die 20 Euro für die 4 Monate jetzt mal für die ersten, das tut jetzt
und
auch nicht so weh.
Hast du jetzt schon Inhalte, die man bei dir flattern kann?
Ich bin nur als Roger Diab auf Flutter.
Also man kann dich nur direkt flattern.
Man kann mich eigentlich nur direkt flattern.
Ja, dann, und kann man, das habe ich noch nicht rausgekriegt, kann man jetzt schon für den eigenen Twitter-Account einen Flutter-Button machen?
Ja, man kann es als eigenes Item hinzufügen. Du kannst sagen, hallo, ich bin auf Twitter und dann connectet sich das und dann taucht Roger Diab on Flutter und dann gibt es aber auch Roger Diab on Twitter irgendwie. Und dann kannst du
mir sowas schicken, dann haben wir das zu dem Podcast dazu, dass man dich zumindest per ja? dein Twitter flattern kann.
Also genau, dann gebe ich dir das
Item. Da vielleicht geht das ja. Flatter-Button vom Biertaucher Podcast derzeit auf mich geht, dass der eben auch dabei ist.
Super.
Ja. Machen wir das so. Okay, ja, und dann zum Planet der Affen. Ne?
Oh, das wird ein langes.
Ich habe ein ganz böses Video gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Von YouTube hat es mir jemand geschickt, der wahre Planet der Affen. Genau, ich glaube, es war vom Schockwellenreiter, was verlinkt hat.
Sicher. Auch ein bekannter
Blog. Ja, bekannter Blog. Und hat man so gesehen, so ich nehme an Kongo oder so, afrikanische Typen in Uniformen, in der Rebellen oder sonstige Armee, die halt so herumspielt mit ihren Kalaschnikows, und da war so ein Affe. Ne? Ja. Und dann irgendeiner von den Soldaten sagt natürlich, ja, hey, haha, gibt's dem Affen einen Kalaschnikow, und sie geben ihm eine und er hampelt damit rum. Und dann, so grauslich, dann siehst du nur, wie die Kamera in Deckung geht und die Leute alle schreien rum.
Und der Affe schießt
und der Affe ballert mit der Kalaschnikow
umeinander. Kann
sein, ich und ich weiß nicht, ob das gefecht ist oder ob es echt ist.
Das muss gefecht sein, weil wenn es nicht gefecht ist, dann ist es maximal ein Geschmacklos.
Ja.
Also das... Also das,
ja. Aber es schaut sehr, sehr realistisch aus. Also was mich wundert, ist, dass der Affe das Ding nachher in der Hand hält, weil ich stelle mir vor, selbst wenn er aus Zufall einen Schuss löst, wird er es vor Schreck fallen lassen. Ne? Und er tut dann aber weiter so damit herumschwenken. Deshalb denke ich, es ist eher gefaked. Ne?
Ja,
dass dem so Kalaschnikow geht man nun die Schüsse nachträglich rein.
Wer weiß, ist er schon ein Art Caesar, der erste Intelligente seiner Art, und es geht jetzt bald los.
Ja, liebe Hörer, an dieser Stelle ist uns leider im Mikrofon etwas passiert. Wir haben es vor lauter Hitze und Bier geschafft, den Rekordknopf nicht richtig zu drücken oder zu oft. Auf jeden Fall ist jetzt der ganze Bericht vom Planet der Affen nicht vollständig aufgezeichnet. Der Gregor wird ihn nächste Woche nachholen. Der Podcast setzt jetzt fort mit einer Einspielung von Christoph Derndorfer zum Thema OLPC, One Laptop Per Child. Und anschließend gibt es eine Aufzeichnung von Gregor vom Bitcoin-Stammtisch im MetaLab. Beide Audio-Files finden Sie auch verlinkt auf der Homepage zum Direkthören, wenn Sie sich nur für den File interessieren. Die zweite Einspielung, die vom Gregor im MetaLab, hört dann nach 2 Stunden plötzlich auf, weil er gegangen ist. Also da gibt es keine Abmoderation. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem Beitrag von Christoph Derndorfer. Einführung im OLPC. Also ich rede mit Christoph Derndorfer.
Hallo, servus.
Hallo Christoph, willkommen beim Biertaucher-Blog. Kannst du dich kurz vorstellen und sagen, was du nicht hauptberuflich, aber hauptsächlich tust in deinem Leben?
Sehr schön formuliert. Also mein Name ist Christoph Derndorfer, ich bin Informatikstudent an der TU Wien und beschäftige mich jetzt in den letzten 4 Jahren sehr, sehr intensiv mit dem One Laptop Per Child, kurz OLPC-Projekt. Das vor allem für den sogenannten 100-Dollar-Laptop bekannt geworden ist, der 2005 einmal angekündigt worden ist. Wer sich vielleicht visuell neu daran erinnern kann, das war ein ganz kleines, niedliches, grünes Gerät, das halt wirklich für den Bildungseinsatz für Kinder in Entwicklungsländern entworfen und designt worden ist.
Und du bist selbst stolzer Besitzer von so einem XO?
Ja, nicht nur einem XO, weil es gibt mittlerweile verschiedene Hardware-Versionen und ich teste teilweise auch die Software immer wieder und repariere Sachen und wir bauen auch ein kleines Verleihzentrum für diese XOs gerade in Österreich auf. Also ja, ich habe einige XOs zu Hause herumstehen auf jeden Fall.
Okay, gut zu wissen. Dann bist du auch Chef von OLPC News, habe ich das richtig verstanden?
Genau, also sozusagen, wie ich eigentlich über die sozusagen zum ganzen OLPC-Projekt gestoßen bin oder drüber gestolpert bin eigentlich, ist, ich habe früher einen Blog gehabt, wo ich mich vor allem mit dem Testen von verschiedenen Hardware-Komponenten und von Motherboards beschäftigt habe und irgendwann mal festgestellt, dass diese Motherboards oder diese Computersysteme, die ich getestet habe, vor allem auch in Entwicklungsländern eingesetzt worden sind, weil sie relativ wenig Strom verbrauchen und sehr robust sind. Jetzt haben mich schon ein bisschen dafür interessiert, okay, wie ist die Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie in Entwicklungsländern? Dann ist im 2005 diese Ankündigung von Nicolas Negroponte gekommen, der Mitgründer vom MIT Media Lab, also einer sehr renommierten Hightech-Forschungsinstitution sozusagen ist. Und der hat im 2005 das OLPC-Projekt angekündigt. Und ich habe mir schon immer gedacht, okay, das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und dann habe ich 2006, wie in Taiwan auf einer Computermesse war, einen mittlerweile sehr guten Freund von mir kennengelernt. Und wir haben uns heute mal eine Stunde lang über dieses OLPC-Projekt unterhalten und er hat in dem Bereich schon Erfahrung gehabt und hat dann mal gesagt, okay, ja, nein, das ist alles viel komplizierter, als du da denkst, das ist wirklich eine schwierige, hochkomplexe Geschichte. Und er hat gesagt, okay, es klingt spannend. Ja. Und dieser Kerl, der hat dann den OLPC News gegründet, der größte, mittlerweile größte unabhängige Blog, der sich mit dem Projekt beschäftigt.
Der gehört gar nicht dem Projekt selbst?
Nein, der gehört gar nicht dem Projekt selbst, der ist unabhängig, wirklich vollkommen unabhängig.
Deshalb auch immer die ketzerischen Kommentare, XO failed, weil und so.
Unter anderem, also wirklich sehr unabhängig und kritisch teilweise auch, ja, was natürlich im Laufe der Zeit zu vielen Konflikten geführt hat. Und ich habe dann Anfang, also im Jänner 2007, um genau zu sein, habe ich einmal einen Gastbeitrag auf diesem Blog geschrieben und habe das dann regelmäßig gemacht. Und dann eines schönen Tages im Frühjahr 2007 hat mich wer aus Wien angeschrieben und hat gesagt, hey, wir interessieren uns auch für das OLPC-Projekt. Und ein Bekannter von mir ist gerade in Boston, besucht die Leute und kommt dann mit einem Prototyp von dem Gerät zurück, wollen wir uns dann einmal zusammensetzen. Und wir haben uns dann im Werkzeughammer getroffen, haben festgestellt, okay, das ist immer ein wirklich cooles Projekt, wir sind alle begeistert dafür. Und vor allem der Bekannte von ihm damals, das ist der Aaron Kaplan, der im Wiener Kreis vor allem für die Funkfeueraktivitäten sehr bekannt ist, hat damals gesagt, ja, wisst ihr was, Leute, das ist so ein großes, globales, so spannendes Projekt und in Boston im Büro sitzen nur 35 Leute, wir müssen irgendwie unterstützen. Und deshalb haben wir dann im Sommer 2007 den Verein OLPC Austria gegründet und unterstützen eben seit damals das Projekt in vielfältiger Art und Weise.
Also OLPC Austria eigentlich noch? Ich habe immer so das Gefühl, wenn der Aaron gerade wieder mal weg ist außer Landes,
nein, ist der Verein auch also, auf Pause. Jetzt formal bin mittlerweile ich ja Obmann jetzt seit einigen Monaten. Und bei Verein OLPC Österreich gibt es auf jeden Fall noch. Also wir haben verschiedene Aktivitäten. Ich glaube, unser größtes und in vieler Hinsicht spannendes Projekt ist, dass wir ein kleines Pilotprojekt in einer Grazer Volksschule haben, wo die Schülerinnen seit mittlerweile 3 Jahren die XO-Laptops wirklich als zusätzliches Werkzeug im täglichen Einsatz verwenden. Und das ist auf jeden Fall eines unserer interessantesten oder in meinen Augen das spannendste Projekt, das wir haben.
Wenn sich jetzt ein durchschnittlicher Österreicher oder jemand, der in Österreich ist, für ein XO interessiert, also für ein OLPC, was kann der konkret tun, um euch zu unterstützen, jetzt abgesehen von Spenden?
Ja, also ich sage prinzipiell immer, egal was für Fähigkeiten oder Interessen die Leute haben, wenn sie an uns herantreten, fallen uns eine coole Sache ein, wie sie uns unterstützen können. Also wie gesagt, gerade für Informatikerinnen oder so natürlich, man kann Software schreiben, Programme schreiben, vielleicht als technisches Teil, was interessant ist, der Großteil von der Benutzeroberfläche oder Großteil der Programme auf den Laptops dann in Python geschrieben. Ja. Man kann die Programme testen, es gibt Bedarf an Leuten, die das ganze Betriebssystem und die Programme übersetzen in verschiedene Sprachen.
Also Übersetzer sind auch...
Übersetzer, gefragt, ja, ne? Leute, die wie wir uns vorher schon unterhalten haben, einmal die Dokumentation schreiben, ja, also wie kann man zum Beispiel wirklich die Inhalte, also wie kann man eben zum Beispiel die Technik oder die Programme zum Beispiel wirklich den Lehrerinnen, Eltern oder Schülerinnen einfach näher bringen. Ja,
also Technik für Pädagogen oder für Schulalltag auch.
Genau, zum Beispiel.
Oder eben also mit Lehrer sozusagen oder Leute, die an Pädagogik interessiert sind,
genau,
oder mit
genau.
Schülern arbeiten
oder eben für die Pädagogen wirklich die Überlegung einfach, wie kann man die verschiedenen Werkzeuge im Sinne der Programme, die auf den Laptops raus sind oder die ja online verfügbar sind, wie kann man die jetzt wirklich verwenden, um gewisse Lehrinhalte...
Also in den Unterricht einbauen, wie kann
genau,
ich eine Unterrichtsstunde
genau.
aufbauen?
Wie kann man das vernünftig verknüpfen? Und wie gesagt,
also, gibt es dafür ein eigenes Wiki schon oder etwas?
Also es,
oder eine
es
eigene
gibt,
Mailingliste?
Es,
oder
es warum? Gibt, ja, mehrere Dutzend Mailinglisten. Der einfachste Weg, um uns zu kontaktieren, damit man die Informationen dann weiterleiten kann, ist
uns jetzt im Sinne von OLPC
Austria, ja. Ja, ist einfach die E-Mail-Adresse office@olpc.at.
Okay.
Da kann man dann die Informationen weiterleiten. Die Hauptwebseite von dem Projekt selber ist www.laptop.org. Es gibt auch
das Wiki. Ist aber die internationale
das
Seite,
internationale
das ist nicht die OLPC
Seite.
Austria.
Genau, OLPC ja. Austria wäre auf olpc.at. Es gibt eben dann unter wiki.laptop.org gibt es eine große Wiki und für die Softwareoberfläche oder die Softwareplattform, die auf den Laptops läuft, nennt sich Sugar. Und da gibt es unter wiki.sugarlabs.org gibt es auch eine eigene Wiki und eben auch Mailinglisten, IRC-Channels, wirklich auch von
zum Beispiel... Das ist aber auf Englisch größtenteils, ne?
Größtenteils auf Englisch, ja. Ja, oder auf Spanisch, weil sozusagen okay. Tatsächlich ist es jetzt so, dass der Großteil der XO-Benutzer oder Benutzerinnen in Lateinamerika sind, vielleicht trotzdem mal bloß für einen Kontext, also aktuell verwenden zwischen 1,5 und 2 Millionen Kinder oder haben besitzen einen XO-Laptop. Der Großteil davon ist in Lateinamerika zu finden. Uruguay unter anderem ist Ende 2009 wirklich das weltweit erste größere Land geworden, wo jedes Kind im öffentlichen Volksschulsystem und jeder Lehrer, jede Lehrerin einen Laptop bekommen hat. Ja. Es sind 400.000 Laptops in einem 3 Millionen Einwohnerland, also sehr beeindruckend. Mittlerweile haben sie begonnen mit der Verteilung der...
Zum Vergleich, Österreich hat 20 oder XOs.
Genau, 25. Ja.
Für 8 Millionen Einwohner.
Und mittlerweile haben sie in Uruguay begonnen, auch in Sekundarschulen Laptops zu verteilen. Okay. Ja. Also mal sehr spannend, wie ich beim Hergehen jetzt gesagt habe, ich meine, es ist spannend, wenn man in Montevideo, also in der Hauptstadt von Uruguay, durch die Straßen läuft, kann man nicht einen ganzen Tag durch die Stadt laufen, außer es sind Sommerferien und man sieht nicht irgendwo ein Kind herumsitzen und an einem Laptop arbeiten.
Also damit ich das jetzt für mich als Linux-Freak, ich gehe da durch eine südamerikanische Stadt und überall sind Kinder mit einem kleinen Linux-Computer.
Ganz genau.
Und haben ein freies Betriebssystem und sind nicht irgendwie tainted durch Microsoft und wachsen da wirklich in Freiheit auf.
Genau. Traum deiner schlaflosen Nächte.
Genau, ja, ich werde auswandern.
Wirkliches Paradies.
Okay,
ja.
Jetzt, da du das XO-Verleihzentrum erst aufbaust, was kann ich jetzt als Österreicher tun, wenn ich mich dafür interessiere, aber ich habe keinen XO und bin auch zu geizig oder zu unfähig, mir einen über eine diverse Gebrauchtaktion zu organisieren? Kann ich trotzdem das Sugar ausprobieren?
Genau.
Also kann ich sozusagen meinen Laptop in einen XO permutieren?
Genau, es ist sehr gut, dass du das ansprichst. Es gibt da von Sugar die Möglichkeit, oder sozusagen die Möglichkeit, Sugar zu verwenden, mit was nennt sich Sugar on a Stick, also sozusagen die Installation von Sugar auf einem USB-Stick, den man dann halt dann auf de facto jedem Notebook oder PC booten kann. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt zum Beispiel für Emulatoren gibt es Images dafür, also für Virtual PC zum Beispiel oder VMware, damit man das auch verwenden kann. Und es gibt natürlich auch, aber die sind mittlerweile schon etwas veraltet, zum Beispiel auch für Ubuntu gibt es Pakete.
Das heißt, ich kann das ganz normal über die Ubuntu Package-Verwaltung, kann ich sagen, apt-get install
genau,
sogar und schauen, was passiert.
Genau, ich glaube, mittlerweile sind die Pakete wirklich veraltet. Also die beste Lösung ist wahrscheinlich, wenn man keinen XO-Laptop zur Verfügung hat, ist eben Sugar on a Stick und das Ganze von einem USB-Stick booten einfach. Ja.
Okay.
Und wie gesagt, durch dieses Verleihzentrum, was wir eben gerade aufbauen, gibt es die Möglichkeit, dass man die Projekte, die jetzt wirklich was zu OLPC insgesamt, egal ob in Österreich oder global betrachtet, beitragen wollen, denen kann man eben auch kurzfristig Geräte leihen, damit zum Beispiel Software testen können, Inhalte testen können und so weiter.
Inkludiert das jetzt auch Schüler, die jetzt einfach mal ein Referat halten wollen oder ein Projekt machen?
Also
würdest du das
wir haben, ich meine, es hängt immer Fall zu Fall ab und wir haben nur eine sehr kleine Stückzahl, das heißt, wir können jetzt nicht eine Klasse für Wochen mit den Laptops
aufwerten. Nein, das geht mit einem.
Aber wenn jetzt ein Schüler meint, der hat jetzt eine besonders coole Idee oder will über ein Referat über das Thema halten, sollte sie ja im Normalfall was machen lassen. Aber wie gesagt, das muss man dann im konkreten Fall abklären.
Okay, ja. Dann, passt, super. Jetzt haben wir die Fragen ausgegangen.
Nein, also wie gesagt, ich kann nur vielleicht trotzdem zum Abrunden sagen, ich persönlich finde es ein unglaublich spannendes Projekt, weil es für mich an einer Schnittmenge ist zwischen einerseits Technologie und Bildung, was ich schon mal sehr spannend finde, und dann zusätzlich diese Dimension sozusagen unter Anführungszeichen in Entwicklungsländern was zu machen mit Technologie und mit Bildung, finde ich persönlich einfach sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, man kommt mit sehr vielen spannenden Menschen eben nicht nur aus dem technologischen Umfeld, sondern aus dem pädagogischen Umfeld, aus dem politischen Umfeld in Kontakt einfach. Ja.
Und du fühlst dich persönlich bereichert seit oder
so? Ja, auf jeden Fall. Sonst würde ich, wie gesagt, da nicht so viel Zeit und Energie reinstecken. Und ich finde, es ist einfach wirklich ein sehr cooles Projekt und was ich auf jeden Fall hoffe, dass man mittelfristig auch in Mitteleuropa oder eben auch in Österreich in dem Bereich, dass sie da mehr tun wird. Und ich glaube, dass es dann ganz wichtig sein wird, eben nicht alle Fehler, die woanders schon gemacht worden sind, nochmals zu machen, sondern wirklich auch auf den Erfahrungen aus anderen Ländern und Kontinenten aufbauen zu können. Genau, Österreich soll wirklich von Uruguay lernen. Natürlich muss man das an den lokalen Kontext, an die Gegebenheiten, an die Infrastruktur.
Überschrift für die Krone, ne? Wir suchen Entwicklungshelfer aus Uruguay für unsere IT.
Ich habe im Februar, wenn wir in der Schweiz einen Vortrag gehalten und darüber ist dann auch ein Zeitungsartikel erschienen, es war nicht die Überschrift, also ein ähnlicher Satz ist vorgekommen sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist schon jetzt leicht polemisch, eine ganz nette Umdrehung der Tatsache, wo man glaubt sozusagen, naja, der Also Entwicklungsländer also können nur vom reichen Westen können sie lernen. Jetzt ist aber weltweit, was den Technologieansatz in Schulen betrifft, gerade Lateinamerika einiges vor dem, was in Mitteleuropa und in den USA und der Kanada tut. Und da finde ich schon mal sehr spannend, dass
es Länder, die noch weniger tun für XO als Österreich, also die noch weniger Laptop haben als unsere 25 auf 8 Millionen?
Naja, es gibt schon, also wir sind in Österreich, muss man vielleicht sagen, sind wir gerade in Europa eigentlich eh einer der Hubs, wo es ein bisschen was tut, weil wir eben 2007
das heißt, unsere 25 strahlen aus, auf die habe ich nicht so um uns herum.
Nein, man muss es schon mal sagen, es gibt also mit den OLPCs und mit Sugar gibt es sonst in Europa eigentlich keine Projekte außer in Österreich. Ja. Es gibt angeblich in Norditalien was, aber da erfahrt man sehr wenig. Ja. Mhm. Also heißt, wir haben zumindest ein Pilotprojekt, wo das getestet wird, ja, was wirklich auf persönlicher Ebene einmal ein sehr spannendes Projekt ist und wirklich einfach mal eine interessante Erfahrung ist, zu sehen, wie sowas läuft. Ja. Und sonst die Community in Deutschland ist auch noch recht aktiv, die haben aber kein Pilotprojekt. Und wer aktuell in Europa am aktivsten ist, ist OLPC Frankreich. Die haben ein größeres Projekt in Madagaskar mit, glaube ich, aktuell so ca. 150 oder 170 Geräten. Also sozusagen jetzt wirklich am europäischen Festland sind wir jetzt die das größte aktive Projekt haben. Ist ja schon mal, ist ja schon mal was.
Okay, dann ist Lifestyle-mäßig, ich kriege so am Rande mit durch Lesen deiner Blogs und Tweets und so, dass du relativ viel unterwegs bist. Du warst in Neapel ein paar Wochen oder Monate?
Nepal?
Ja. Nepal, du warst in Südamerika auf einer größeren Reise.
Ja.
Hättest du diese Reisen gemacht auch ohne dein Engagement für OLPC?
Also Südamerika, muss ich vielleicht dazu sagen, habe ich selber schon ein Faible und ein bisschen einen Hintergrund dafür, weil wie ich 15 bzw. 16 war, habe ich ein Jahr in Peru gelebt mit einem Austauschprogramm, das sie AFS nennt, American Field Service, wirklich bei einer peruanischen Familie, Gastfamilie, was im Hintergrund sicher auch meine Motivation für das Projekt irgendwie erklärt, weil ich mir damals gedacht habe, okay...
Kann ich wieder nach Südamerika?
Ja, nein, kann ich ja wirklich was beitragen, dass es den Leuten auch besser geht, weil eben...
Du hast das als 15-Jähriger sozusagen mitgekriegt.
Ja, ich war unter anderem und darum auch vielleicht nur die Bildungsdimension. Ich bin selber ein Jahr dort in die Schule gegangen und zwar in die beste Privatschule meiner Stadt.
Privatschule? Und,
so. Ja, auf jeden Fall. In die öffentlichen Schulen, das sind ein totales Desaster. Und jemand dann gedacht, okay, wenn das die beste Schule der Stadt ist, ja, wie ist dann der Schnitt irgendwie?
Das weil war nicht Peru, so oder?
Peru, ja.
Ja.
Das heißt, war mir schon recht klar. Und es ist natürlich so, dass Bildung einer der wichtigsten Aspekte ist, was jetzt gerade die Zukunft einer Gesellschaft beeinflusst. Das heißt, das hat mich sehr interessiert. Das heißt, nach Südamerika bin ich ja unabhängig von OLPC schon 2005 wieder zurückgekommen. Ja. Aber jetzt letztes Jahr zum Beispiel die Connection nach Uruguay. Ich war jetzt in den letzten 12 Monaten dreimal in Uruguay. Das würde sich sonst sicher nicht aufgeben, aber nachdem eben gerade Uruguay so ein Hub ist für das Projekt, weil es dort so viel tut, ist es sehr spannend. Und nach Nepal wäre ich sonst wahrscheinlich auch nicht so bald gekommen. Es war sehr spannend, ich habe dort das Projekt für 10 Wochen als Freiwilliger unterstützt. War echt eine super Erfahrung, super interessantes Land. Aber ja, gerade so lange hätte ich in Nepal sonst sicher nicht verbracht irgendwie. Ja. Und wie gesagt, das ist eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, es ist einfach sehr, sehr spannend, weil man wirklich sehr viele interessante Leute eben rund um die Welt einfach kennenlernt und wirklich persönlich eine sehr bereichernde und unglaublich spannende Erfahrung.
Ja, auf jeden Standort Fall. Standort und lebensverändert.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Und studiumsverlängernd.
Studiumsverlängernd. Du meinst, du hättest sonst schon längst einen Job und würdest in deiner...
Weiß ich nicht, das
ist möglich. 40-Stunden-Job nachgehen, zwei.
Oder auch nicht, vielleicht hätte ich ganz was anderes gemacht, wer weiß. Aber es hat möglicherweise oder es trägt möglicherweise zum längeren Studium bei.
Okay. Gut, ich werde dann alle die Links und vor allem deine Twitter-Account, nehme ich an, der ist gleich ziemlich gut zum Verfolgen, posten in die Shownotes.
Perfekt, super, danke.
Und vielleicht kriegen wir ein paar Unterstützer.
Ja, nein, auf jeden Fall würde mich freuen. Und wie gesagt, bei irgendwelchen Fragen einfach eine Mail an office@olpc.at. Unsere Website
ist. Kannst du irgendeine Messe oder eine Veranstaltung empfehlen, sozusagen, für Leute, die sich das mal anschauen wollen? Oder wo gibt es sozusagen ein OLPC-Camp oder sowas? Oder ein OLPC-Meeting, sowas wie das Chaos-Camp in Berlin?
Also was es jetzt gibt, in Mitte September findet in Paris ein zweitägiges Treffen statt, und zwar am 10. und 11. September, wo eben ein Teil der europäischen bzw. der globalen Community da sein wird. Das ist eine Möglichkeit. Und sonst in Österreich haben wir dabei keine regelmäßigen Treffen, eher einfach bei Bedarf, einfach wie gesagt, einfach kurze E-Mail vorbeischreiben und dann kann man ja schauen, ob man das per Telefon oder persönlich einfach klären kann, weil wie gesagt, nachdem ein Großteil von den Sachen einfach wirklich in unserer Freizeit passiert, geht es natürlich auch nicht immer, dass man sich überall mit den Leuten trifft, aber natürlich bei nach Möglichkeiten versucht man schon, das einen sehr niederschwelligen Zugang zu dem ganzen Projekt einfach zu bieten.
Okay, danke Christoph.
Ja, danke.
Die folgende Einspielung von Gregor Bridun und seinem Besuch beim Bitcoin-Stammtisch hören Sie bitte direkt auf der Homepage spielenprogrammieren.at/de/podcast/Biertaucher. Sie geht sich aus technischen Gründen nicht innerhalb dieses Podcasts aus.